Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wenn ich lesen darf. Letztes Jahr hatte ich auch ein Fantasy-Buch vorzustellen, war aber bei den Sachbüchern auf der Leseinsel, was natürlich dann zu relativ leeren Reihen geführt hat. Umso glücklicher bin ich, dass hier so viele Leute aufgetaucht sind. Ich freue mich da sehr drüber. Das Buch Feuerküsse ist ein Jugendbuch, beinhaltet ein bisschen erste Liebe, ein bisschen Abenteuer. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Ich habe das selbst verlegt, ich habe keinen Verlag dafür und das habe ich ganz bewusst so gemacht. Ich liebe die Kontrolle, die ich als Indie-Autorin über meine Veröffentlichungen habe. Ich habe es geschafft, dafür das Quindy-Label zu bekommen, das kennen viele von Ihnen sicher noch nicht. Das zeichnet Bücher aus, deren Qualität, also wo das Handwerkliche einer Verlagsveröffentlichung entspricht. Das heißt, minimierte Rechtschreibfehler, die Grammatik ist in Ordnung, Satzmelodien stimmen, die Charakterzeichnungen und die Spannungsbögen sind soweit okay. Dann bekommt man dieses Quindy-Logo. Sie werden mich, wenn Sie das möchten, auch am Stand der Quindys in Halle 5 finden, Stand C301. Da bin ich die ganzen nächsten Tage immer mal wieder zwischendurch und auch so am Stand als Betreuungspersonal. Nun will ich Sie nicht lange auf die Folter spannen, sondern gleich mit dem Lesen anfangen. Mal gucken, ob ich das jongliert kriege hier. Achso, eine Sache noch. Wer E-Books lesen kann, der darf sich gerne bei mir hinterher so eine Karte abholen. Da ist auf der Rückseite ein Link, womit man sich das E-Book kostenlos runterladen kann. Das ist ein reines Messeangebot, das gibt es nur jetzt hier auf der Messe. Also wer einen E-Book-Reader hat oder eine E-Book-Lese-App auf dem Handy, damit geht das auch, der darf sich gerne so eine Karte abholen. Die liegen hier vorne. Aber nach der Lesung, sonst wird es zu unruhig. So. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell. Ich setze mich mal und versuche das mal. Mordecai spürte die Wärme seines Sohnes unter seinem Flügel. Schuppen rieben sich gegen Schuppen. Da ihre Körper in den Wolken gut versteckt waren, würde kein Mensch sie sehen, weder von unten noch von einer der lauten, stinkenden Flugmaschinen aus. Für einen Moment gestattete er sich den Gedanken, ein solches Flugzeug vom Himmel zu fegen. Vielleicht würde das dieser Plage beibringen, dass der Himmel ihnen nicht gehörte. Sie besaßen schon viel zu viel von der Welt. »Wir müssen den Rat informieren«, sagte Mordecai. »Was ist mit Lydia?« Sein Sohn streckte den Kopf aus ihrem Versteck, um eine bessere Sicht auf das Chaos unter ihnen zu bekommen. Das Auto war völlig ausgebrannt. Krimskrams war bis zu den Bäumen auf der anderen Straßenseite geflogen. Es war wirklich eine Überraschung, dass Lydia überlebt hatte. Sie wurde gerade auf einer Bahre festgeschnallt und zu einem kastenförmigen Auto mit grellroten und gelben Markierungen getragen. »Sie ist eine von uns. Wir können sie nicht dort lassen.« Mordecai grinste zahnreich. Wenn er Glück hätte, würde der Schlüpfling da unten sterben. Menschen hatten keine Ahnung, wie man die Verletzungen eines Drachen behandelte. Natürlich würde er Gedanken wie diesen niemals aussprechen. Er brauchte einen besseren Vorwand, unter dem er das Kind den Menschen überlassen konnte. »Wenn wir sie mitnehmen, stirbt sie. Sieh nur, wie viel Haut sie verloren hat. Sollen sich die Menschen erst einmal um sie kümmern?« Mit Hilfe seiner Schwanzspitze änderte Mordecai die Richtung. Es war Zeit, seinem Sohn zu zeigen, welches Schicksal ihn erwartete. Doch zuerst musste er eine angenehme Pflicht erfüllen. Der Rat muss wissen, dass der König tot ist. Meine Schritte halten in der kühlen Morgenluft, fest und wirklicher als alles, was ich in den letzten paar Monaten durchlebt hatte. Schule. Das Wort schmeckte seltsam. Ich wusste, ich sollte etwas fühlen. Angst, Aufregung, irgendetwas. Aber da war nichts. Ich sah die kleinen Bäume an, die die Straße säumten. Ihre roten, grünen und Gelbtöne waren genauso blass und farblos wie der Gesang der Vögel der Gegend. Genauso unwirklich wie der Duft von frisch gemähtem Gras, der vom Footballfeld herüberwehte. Gleich wären wir da. Meine Pflegemutter ging neben mir. Angie. Ihr Name war Angie. Daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Sicher, mit 16 war es nicht cool, von einem Erwachsenen zur Schule begleitet zu werden. aber ich konnte einfach nicht mit dem Auto fahren. Nicht nach dem, was passiert war. Ich strich mit den Fingern meiner rechten Hand über die Narbe auf meiner linken. Es gab noch mehr unter meinem Hemd und meinen Jeans und große Löcher in meiner Seele. Wegen einer Amnesie erinnerte ich mich kaum an etwas. Aber die wenigen Bilder zählten. Zwei Gesichter, die mich in Liebe ansahen und Feuer, sehr viel Feuer. Anscheinend waren meine Eltern so etwas wie Feuerwehrleute gewesen, aber sicher war ich mir nicht. Ich konnte mir nicht an ihre Stimmen oder den Geruch ihrer Haut erinnern. Und obwohl der Doktor meinte, dass meine Erinnerungen bei Zeiten zurückkommen würden, fühlte sich ihr Verlust wie ein Krater in meinem Verstand an. Wir sind beide da. Wir sind beinahe da. Meine Pflegemutter, Angie, zeigte auf ein Backsteingebäude vor uns. Sehr viele Kinder eilten auf den Eingang zu, der mich an ein klaffendes Maul erinnerte. Meine Kehle wurde trocken. So viele Menschen. Dabei hieß es, es sei eine kleine Schule. Nach allem, was mir gesagt worden war, kam ich aus einem Kuhdorf irgendwo in den Bergen. Wahrscheinlich gründete sich mein Drang zu flüchten darauf, dass ich nicht an solche Menschenmassen gewöhnt war. Ich zuckte zusammen, als mich eine der anderen Schülerinnen anrempelte und mir nur eine lässige Entschuldigung zurief, ohne sich nach mir umzudrehen. Ich hielt an und betrachtete den steten Strom an Schülern, die in das Gebäude strömten, wie die Wellen eines Meeres. Wenigstens erinnerten sie mich nicht an Feuer. Viel zu viel tat das. Ich seufzte. Alles in Ordnung? Meine Pflege. Angie legte ihre Hand auf meine Schulter. Ich weiß, dass es schlimm genug ist, mitten im Trimester in eine neue Schule zu kommen. Soll ich jetzt gehen? Schlagartig verkrampfte mein Herz. Die Luft, die in meine Lungen strömte, brannte und alles wurde rot. Rot wie die Flammen, die... Nein! Daran wollte ich jetzt nicht denken. Jetzt nicht und auch sonst nie. An meinem ersten Tag in der Schule durfte ich auf keinen Fall ausflippen. Angie schien daran zu denken, dass ich ihr geantwortet hätte, denn sie stieg schon die Stufen zur Eingangstür hinauf. Um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden, atmete ich tief durch. Ich würde nicht zulassen, dass ich vor Panik gelähmt dastand. Mit zusammengepressten Lippen folgte ich Angie nach drinnen und ignorierte Ellenbogen und Schultaschen, die sich in meinen Rücken oder meine Seiten gruben. Gleich hinter dem Eingang durchsuchte ein Mann mit einem Abzeichen, auf dem Aufsichtslehrer stand, meinen Rucksack mit Schulsachen und Angies Handtasche. Er nahm unsere Handys, kennzeichnete sie und legte sie in einen Kasten. Entschuldigen Sie bitte, aber die Benutzung von Mobiltelefonen ist während der Schulstunden verboten, sagte er. Sie können Ihre Telefone abholen, wenn Sie gehen. Angie lächelte und nickte. Als ich die Stirn runzelte, legte sie mir die Hand auf den Arm und sagte, das ist eine neue Regelung, um zu sehen, ob die Schüler sich ohne Ablenkungen besser konzentrieren können. Sie gilt vorerst für einen Monat. Ich senkte den Blick und nahm meine restlichen Sachen entgegen. Als wir alles zurück hatten, durften wir weitergehen. Eine scheinbar endlose Reihe von Schließfächern erstreckte sich entlang des Korridors, in dem es vor Schülern nur so wimmelte. Mein Herz schlug gleichmäßig und ich hatte meine Gefühle unter Kontrolle. Gefühle waren so gefährlich wie Erinnerungen. Zum Glück hielt mir die Amnesie wenigstens die letzteren vom Leib. Ich heftete meinen Blick auf Angies Rücken und folgte ihr wie eine Marionette. Wir waren kaum an den ersten Schließbechern vorbeigegangen, als ein Tumult hinter uns meine Aufmerksamkeit auf sich zog. »Nicht so schnell, junger Mann!« Die Stimme tönte durch die Halle wie eine Trompete und überdröhnte das konstante Gemurmel der ankommenden Schüler. Unwillkürlich drehte ich mich um, wie 99% aller Leute in der Halle. »Bitte leere deine Taschen völlig, Junge«, sagte der aufsichtsführende Lehrer. Der dunkelhaarige Junge, der in schwarzes Leder gekleidet war, starrte ihn an. Er war größer als der Lehrer und breiter in den Schultern, wenn auch ein wenig schlaksig. Trotzdem stockte mir der Atem. Er hatte etwas Tierisches an sich, das die Knochen in meinem Körper zum Singen brachte. Was für ein Typ! Ich wusste nicht warum, aber ich machte einen Schritt auf ihn zu, bevor ich mich fing. »Keine Gefühle«, sagte ich mir, aber es war unmöglich, seine Anziehungskraft zu ignorieren. Was stimmte nur nicht mit mir? Das war doch nicht normal. »Was ich in meinen Taschen trage, geht sie nichts an.« Seine Stimme war tiefer, als ich erwartet hatte. Mir lief ein angenehmer Schauer über den Rücken. Wenn er mich mit seinen großen blauen Augen angesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich an Ort und Stelle erstarrt und rot geworden, wie ein königlicher Mantel. »Nanu, wo kam jetzt dieser Vergleich her?« »Es ist meine Pflicht, sicherzustellen, dass keine Waffen oder anderen verbotenen Dinge in diese Schule gebracht werden.« Der Aufsichtslehrer gab nicht nach. Das gilt auch für neue Schüler. Die zwei starrten einander eine Weile an. Dann gab der neue Junge nach. Mit einem Achselzucken leerte er die Taschen seiner Jacke und seiner Jeans. Sie enthielten nicht viel. Nur ein Kaugummi, eine Brieftasche, eine zerrissene Halskette, sein Mobiltelefon und einen silbernen Anhänger in Form eines Drachen. Ich weiß, aus dieser Entfernung hätte ich den nicht erkennen können. Aber irgendwie schien er größer zu werden, als ich ihn ansah. Ich wandte den Blick ab und studierte den Eigentümer des Drachen. Da sich die Situation langsam entspannte, kehrten die anderen Schüler zu dem zurück, was auch immer sie taten. Aber ich konnte meine Augen nicht von dem jungen Mann lassen. »Trödel nicht, Lydia, der Rektor wartet auf uns.« Angie nahm meinen Arm und die ungeheure Anziehungskraft des Jungen verblasste und meine Gefühle verschwanden. Ich genoss die bekannte Taubheit. Sie war besser als eine weitere Panikattacke. Angie und ich manövrierten uns den Korridor entlang und eine Treppe hinauf. Mein Blick hing an dem Jungen, solange ich ihn noch sehen konnte. Als wir schließlich um eine Ecke bogen, seufzte ich. Die Anziehung, die ich gespürt hatte, kam mir so natürlich vor und das störte mich. Soweit ich wusste, kam ich mit den meisten Leuten nicht besonders gut aus. Ich war schon 6 Wochen aus dem Krankenhaus heraus gewesen, bevor ich das erste Mal mit Angie sprach. Also warum zog mich dieser fremde Junge so sehr an? Warum weckte er Gefühle, die ich nicht wollte? Wie konnte ich ihn nur attraktiv finden, wo meine Eltern doch tot waren? Wir bogen um eine weitere Ecke und betraten das Schulbüro. Eine Sekretärin begrüßte uns mit einem freundlichen Lächeln. »Ah, Miss Mulder, Sie sind pünktlich.« Sie reichte erst Angie, dann mir die Hand. »Und du musst Lydia sein. Willkommen auf der Tangerine High in Hillsdale. Ich weiß, dass zuerst alles sehr verwirrend wirkt, aber sicher legt sich das bald. Verglichen mit den anderen lokalen Highschools sind wir eine kleine Schule.« Ich versuchte zu lächeln und mir gelang ein schiefes Grinsen, aber ich mied ihren Blick. »Herr Miller-Fielding wartet auf Sie.« Die Sekretärin wies auf eine Tür und legte ihre Hand auf meinen Rücken. Ich erstarrte. »Ups, Entschuldigung, ich hoffe, das tat nicht weh?« Mich ließ ihr Unverständnis schaudern. »Sicher, mein Körper war von Narben überzogen, zumindest unter meiner Kleidung. Aber es gab keine offenen Wunden mehr. Nach einem Jahr im Krankenhaus mit unzähligen Hauttransplantationen war ich endlich schmerzfrei. Physisch, nicht psychisch. Obwohl ich meine Gefühle die meiste Zeit recht gut unter Kontrolle hatte. Für einen winzigen Moment dachte ich an den seltsamen Jungen, schob den Gedanken aber schnell beiseite. Wortlos folgte ich Angie ins Zimmer des Rektors. Es war viel kleiner, als ich erwartet hatte und bis unter die Decke mit Regalen vollgestellt. Die Bretter bogen sich unter den Akten, die da drin standen. In der Mitte des Raums stand ein Schreibtisch, bis auf eine Akte leer, mit einem kahlköpfigen, dünnen Mann, der daran saß. Er begrüßte mich lächelnd und reichte mir ein Schloss für mein Schließfach, ein Raumplan, ein Stundenplan und ein Kurzprospekt über die Schule. »Ich habe versucht, dich deinen gewählten Fächern entsprechend den kleinsten Klassen zuzuteilen, die wir haben«, sagte er. »Ich denke, es wird dir so leichter fallen, dich an deine Mitschüler zu gewöhnen.« So eine fürsorgliche Geste und mir war sie völlig egal. Da ich ihm nicht sagen konnte, dass ich dafür dankbar war, das wäre eine Lüge gewesen, senkte ich den Kopf, um mein Gesicht zu verstecken und nickte. »Sie weiß das zu schätzen«, sagte Angie. »Bitte denken Sie daran, Ihre Lehrer darauf hinzuweisen, dass sie noch nicht sehr viel spricht. Aber wir arbeiten dran.« »Das ist völlig in Ordnung«, sagte Herr Miller-Fielding. Jemand klopfte an die Tür. »Komm herein, Colin.« Der Rektor schien zu wissen, wer dort kam. Ich blickte auf und sah die sich langsam öffnende Tür an. Ein Junge in meinem Alter trat ein. Er war etwas kleiner als ich und hatte blonde Haare mit einem leichten Rotstich, die dringend geschnitten werden mussten und die Erwachsene sicher dazu reizten, sie zu verstrubbeln. Seine braunen Rehaugen funkelten unternehmungslustig. Er hielt sie auf den Rektor gerichtet und gab sich sichtlich Mühe, mich nicht anzusehen. Es war, als wüsste er bereits, wie sehr es mich störte, angestarrt zu werden. Mein Herz begann langsam aufzutauen. War es wirklich eingefroren gewesen? »Zu Ihren Diensten, Herr Miller-Fielding, Sir«, er grüßte militärisch. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du mit diesem Unsinn aufhören sollst?« Der Rektor kämpfte gegen ein Lächeln. Er zeigte auf mich und Colin sah mich zum ersten Mal an. Ich mochte die Sommersprossen auf seiner Nase sofort und tat mein Bestes, um zu lächeln. Als er zurücklächelte, erhellte sich sein ganzes Gesicht, als hätte jemand einen Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Er strahlte Freude und Glück aus, etwas, das ich in diesem Augenblick wirklich gut gebrauchen konnte. Die eisige Taubheit, die ich immer spürte, wenn ich gerade keine Panikattacke hatte, ließ nach. Zum ersten Mal, seit ich das Krankenhaus verlassen musste, keimte in mir so etwas wie Hoffnung auf. »Für heute kümmerst du dich um Lydia«, sagte der Rektor. »Kommt deine Schwester morgen denn wieder?« »Aber ganz bestimmt«, Colin blickte wieder zum Lehrer und schüttelte die Ponyfransen zurück, die ihm ins Gesicht fielen. »Sie hat nur einen Termin beim Zahnarzt. Vielleicht ist sie sogar vor dem Mittagessen wieder da.« »Sehr gut«, Herr Miller-Fielding wendete sich wieder mir zu. »Du siehst, das Leben ist chaotisch wie immer. Ich hatte eigentlich geplant, dass dich Nicole die ersten Tage unter ihre Fittiche nimmt. Und jetzt musst du dich mit ihrem Bruder herumschlagen. Colin ist ein Jahr über dir, sodass er nicht mit dir im Unterricht sein wird, wie es Nicole wäre. Ich hoffe, dass dich das nicht stört.« Ich schüttelte den Kopf. Je weniger Leute ich kennenlernen musste, desto besser. Die vertraute Gefühllosigkeit kehrte zurück. Ich blätter jetzt mal ein kleines Stückchen vor, bis sie in den Unterricht geht. Sekunde. Das Klassenzimmer für die Stunde war klein. Zum ersten Mal, seit ich die Schule betreten hatte, bemerkte ich, wie viele Gerüche in der Luft hingen. Ich musste zu beschäftigt gewesen sein, um es vorher zu bemerken. Es lagen Spuren von blumigen Parfums, Zigaretten, Schweiß und Waschpulver sowie der Duft leicht versenkten Leders in der Luft. Beim letzten Geruch sah ich auf und ein paar dunkelblaue Augen fingen meinen Blick. Ich erstarrte. Außerstande, mich zu bewegen, starrte ich den Fremden an, der mich anlächelte. Sonderbarerweise war es ein freundliches Lächeln. Nicht der Spott, den ich nach seinem böser Junge-Auftritt am ersten Tag erwartet hätte. »Hallo«, sagte er, »ich bin Harm. Bist du auch neu?« Da meine Stimme irgendwo in meine Kehle festzustecken schien, nickte ich einfach. »Großartig. Warum setzt du dich nicht neben mich?« Er zeigte auf einen Platz an einem Tisch neben uns. »Frischlinge müssen doch zusammenhalten, findest du nicht?« Sein Lächeln war atemberaubend. Mit zitternden Knien setzte ich mich auf den vorgeschlagenen Stuhl, schloss meine Augen und atmete seinen Duft. Darin lag eine unidentifizierbare Duftnote, ähnlich wie Metall, die nach mir rief und mich an etwas erinnerte, mit dem ich mich lieber nicht beschäftigen wollte. Und der pikante, leicht angesenkte Geruch machte mich schwindelig, obwohl er mich ebenfalls an etwas erinnerte. An etwas, an das ich mich auf keinen Fall erinnern durfte. Das Mädchen drei Reihen vor mir kicherte. »Ich wette, sie schmilzt schon dahin«, flüsterte es dem Mädchen neben sich zu. »Die sieht aus, als ob sie jede Minute umkippt.« »Naja, wenn mich so ein sexy Junge bitten würde, mich neben ihn zu setzen, würde ich auch in Ohnmacht fallen.« Die beiden sprachen sehr leise, sodass ich mich wunderte, dass ich sie überhaupt hören konnte. Saß ich nicht weit genug weg? »Ich habe gehört, dass sie auch mit Colin flirtet.« Ein anderes Mädchen schloss sich den beiden an und warf mir unter langen Wimpern einen Blick zu. Ich versuchte, den Stimmen nicht zuzuhören, hatte aber leider keinen Erfolg. »Daran wird sie sowieso scheitern«, sagte das erste Mädchen. »Niemand gewinnt Colin McFarlanes Herz, solange ich noch da bin.« Das zweite Mädchen lachte. »Colin weiß nicht mal, dass es dich gibt. Der lebt nur für seinen Sport. Das ändert sich bald. Warte es nur ab.« Die Stimme des ersten Mädchens klang wie das Schnurren einer zufriedenen Katze. »Meine Eltern fahren nächste Woche weg und ich plane eine Party für das ganze American Football Team nach dem Spiel am Samstag.« Das Thema wechselte. Jetzt drehte sich alles um die Kleidung, die sie tragen würden und welche Getränke besorgt werden sollten. Ich starrte den Tisch vor mir an und fragte mich, ob ich jemals zu ihnen passen würde. Sie schienen so oberflächlich, ihre Probleme so sinnlos. Würde ich wirklich irgendwann so sein wie sie? Würde ich so sein wollen? »Hey, bist du in Ordnung?« Harms Hand berührte meine Schulter und ich schreckte auf. Sofort bedauerte ich meine unwillkürliche Reaktion und bat um Verzeihung. »Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin gefährlich und sollte um jeden Preis gemieden werden.« Sein Grinsen war ansteckend, aber seine altmodische Wortwahl rührte an einer vergessenen Erinnerung. Wo hatte ich diese Art zu sprechen bloß nur einmal schon mal gehört? Er beugte sich zu meinem Tisch herüber und flüsterte überlaut, »Darf ich dich heute zum Mittagessen begleiten? Ich habe bereits herausgefunden, wo es serviert wird.« Ich wurde rot und antwortete nicht. Die Mädchen vor mir warfen Blicke in meine Richtung, die scharf genug gewesen wären, um mich zu erdolchen, wenn Blicke töten könnten. Ich senkte meinen Kopf und starrte wieder auf die Tischplatte. Es schien mir sicherer, seine Frage nicht zu beantworten. Die Tür fiel mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss und die Klasse wurde still. Ich weigerte mich aufzusehen, war aber erleichtert, dass der Lehrer kam. Jetzt war es nicht mehr nötig zu antworten. Guten Morgen, Kinder. Mein Name ist Smolinski und ich liebe Biologie. Die Stimme war tief und verführerisch und sie löste etwas in mir aus, das ich nicht erklären konnte. Mein Herz begann zu hämmern und ich hob den Kopf. Kreide quietschte auf der Tafel, als der Lehrer seinen Namen darauf schrieb. Mein Blick hing an seinem Rücken. Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich spürte Hitze in mein Herz schießen. Ich musste weg von hier. Also nahm ich Reißaus. Hey, wo willst du hin? Harm griff nach meinem Arm, verpasste ihn aber, als ich zur Tür eilte. Der Lehrer drehte sich um. Unsere Blicke trafen sich. Und etwas in meinem Gehirn zerriss. Nein! Heulend warf ich mich rückwärts. Hitze schoss durch meine Venen und der Papierkorb ging in Flammen auf. Teenager schrien, aber alles, was ich sehen konnte, war das Feuer, das sich in den Augen des Lehrers spiegelte. Sie schienen zu wachsen und verschlangen mich. Und dann wurde alles dunkel. So, jetzt blätter ich noch mal ein Stückchen weiter nach vorne, wo wir ein bisschen mehr über Harm erfahren, der, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, nicht ganz so harmlos ist, wie sein Name klingen mag. Bald waren Bäume alles, was ich... er geht mit ihr im Wald spazieren. Die Geschichte spielt in Amerika, da sind Wälder ein bisschen anders als hier. Das muss ich kurz erklären. Bei uns gibt es diese schönen gepflegten Wege, auf denen man gehen kann. In den USA wächst alles wild und bunt durcheinander und da, wo die Leute langgehen, gibt es Trampelpfade. Das ist also das Breiteste, was man an Weg hat, ist also etwa zwei Personen nebeneinander und die Bäume beugen sich über einen fast wie so ein grüner Tunnel. Das ist sehr schön, aber wenn man es nicht gewohnt ist, kann das auch sehr beängstigend sein. Und in der Regel sind die Wälder von den Dörfern und Städten recht weit weg. Die sind also mit dem Auto dahin gefahren. Bald waren Bäume alles, was ich sehen konnte. Ich wusste, dass ich mich fürchten sollte. Stattdessen wurde ich ruhiger, je länger wir gingen. Ich fühlte mich zwischen den Bäumen zu Hause. Das Feuer in meinem Herzen wurde schwächer und schwächer und ich war so müde, dass ich glaubte, wochenlang schlafen zu können. Die Zeit tickte und meine Augenlider wurden schwer. Ich musste gestolpert sein, weil mich Harms Arme plötzlich umfingen. Lydia, bleib bei mir! Seine Stimme war heiser. Das ist wichtig. Lass die Stimmung der Bäume nicht zu dicht an dich heran. Wir müssen nur noch ein kleines Stückchen höher. Ich antwortete nicht, aber seine Stimme weckte mich genug auf. Und dann hörte ich es. Das Rascheln der Blätter, das Flüstern des Windes in den Baumkronen, die leisen Laute, die Einwohner des Waldes verursachten, ergaben zusammen ein Lied, stark und voller Leben. Es beruhigte mich wie das Schlaflied, das mir meine Mom früher vorgesungen hatte. War das eine neue Erinnerung? Wenn ich genauer zuhören könnte, wäre ich bestimmt in der Lage, ihre Stimme herauszuhören. Mom? Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, so schwach war ich. Aber es gelang mir, wieder auf meinen eigenen zwei Füßen zu stehen. Harm sah erleichtert aus. Komm! Es ist nicht mehr weit. Als er jetzt an meinem Arm zog, wusste ich, dass ich gehen könnte, wenn ich es wollte. Aber sein Drängen hatte mich neugierig gemacht. Wohin brachte er mich? Wenn er mich entführt hatte, um mir etwas anzutun, hätte er das auch dichter am Auto machen können. Was, wenn er mir wirklich etwas Wichtiges zeigen wollte? Der Pfad brachte uns zu einer kreisförmigen Lichtung. Das Zentrum bestand aus reinem Stein und nur wenige Pflanzen wuchsen in den Ritzen. Einige Stellen waren geschwärzt, als hätten Obdachlose an verschiedenen Stellen Feuer angezündet. Geht es dir jetzt wieder gut? Harm nahm meine beiden Hände und sah mir wieder ins Gesicht. Ich spürte den Sonnenschein auf meinen Armen und roch die Frische der Luft. Eine Sekunde lang war ich glücklicher, als ich seit langem gewesen war. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass meine Eltern tot waren und mein Glück zerbröckelte. Trotzdem nickte ich. Warte bitte hier. Er ließ meine Hände los, fuhr aber fort, mich anzusehen. Ich will dir etwas zeigen und dafür muss ich zum Felsboden stehen. Du musst hier stehen bleiben, damit du es richtig sehen kannst. Verstehst du? Dachte er, ich wäre dumm? Ich nickte wieder. Schön. Er drehte sich um und ging bis zur Mitte des Felsen. Dort hob er seine Arme und streckte sie zum Himmel. Seine Gestalt loderte auf wie ein extrem heller Leuchtkäfer. Und dann veränderte er sich. Er wurde größer und größer. Seine Knie drehten sich nach hinten. Klauen und Schuppen wuchsen aus seinen Füßen. Sein Umriss waberte und flimmerte. Für einen Moment sah es so aus, als würden sich seine Arme der Länge nach teilen. Dann wurde das Licht von zwei blaugrünen Flügeln verschluckt, die wie übergroße Fledermausflügel aussahen. Als sie sich falteten und auf den Rücken legten, war das Harms Gesicht nicht mehr menschlich. Die Schuppen seiner Schnauze funkelten wie Edelsteine und mehrere Hörner wuchsen aus seinem Nackenschild. Sein Kopf erinnerte mich ein wenig an einen Triceratops, dessen Bild ich irgendwann einmal gesehen hatte. Mein Herz raste, hüpfte und tanzte und streckte sich Harm entgegen. Das erschreckte mich noch mehr als seine Veränderung. Harm drehte sich um und blaugrüne Schuppen rieben aufeinander. Er faltete die Flügel ordentlich über seinen Rücken und grinste mich in seinem neuen Drachenkörper verlegen an. Eine Flammenwand schoss in die Höhe und verschluckte mein Bewusstsein. So, das war alles, was ich heute vorlesen wollte. Ich bin aber offen für Fragen. Also wenn jetzt irgendjemand Fragen hat, beantworte ich die gerne. Meine Co-Autorin übrigens sitzt da vorne mit dem kleinen Baby. Das ist meine Tochter. Die hat mir geholfen, die Grundidee für diese Serie zu entwickeln. Geplant sind 2 weitere Bände. Mindestens. Mal sehen, wie gut es bei den Lesern ankommt. Ich denke, vielleicht ließe sich das auch noch verlängern. Ich danke Ihnen sehr für das aufmerksame Zuhören. Freue mich, dass da so viele Leute doch noch gekommen sind. Das ist irre. Vor so vielen habe ich noch nie gelesen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gerasselt beim Lesen, also zu schnell gesprochen oder so. Aber ich war ein bisschen aufgeregt. Das mag man mir verzeihen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag in der Messe. Vielleicht auch mehrere Tage, je nachdem, was Sie für Tickets haben. Und auf Wiedersehen. Ach so, Sie können, wenn Sie wollen, hier ein kostenloses E-Book abholen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.